Ich lese Römer 8, Abvers 18, da schreibt der Paulus: Ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, damit auch die Schöpfung frei werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Wehen liegt, bis jetzt. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum sollte jemand noch etwas hoffen, was er schon sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir darauf in Geduld. Soweit Paulus. Bitte brüllen Sie jetzt wie am Spieß, so laut wie Sie nur können, sagt der Zahnarzt zu dem Mann, den er im Behandlungsstuhl gefesselt hat. Aber wieso? Sehen Sie nicht, das Wartezimmer ist brechend voll und ich will in 10 Minuten Fußball im Fernsehen sehen. Wir sitzen ja in der Regel nicht so sehr gern im Wartezimmer. Aber manchmal treiben uns gewisse Leiden und eine gewisse Hoffnung dort hinein. Also wir haben bestimmte Beschwerden und hoffen, dass der Arzt uns Erleichterung zuteil werden lässt oder vielleicht sogar Heilung verschaffen kann. Und so warten und hoffen wir mit Schmerzen manchmal. Ob unsere Welt auch so etwas wie ein großes Wartezimmer ist? Nein, das ist kein Wartezimmergejammer, was Paulus hier schreibt, aber er thematisiert die Leiden der jetzigen Zeit. Darf man das mal? Auch im Lobpreisgottesdienst? Die Leiden der jetzigen Zeit zum Thema machen? Ich denke schon. Es gibt sehr vielfältige Formen von Leiden, da gehören Schmerzen dazu, körperlicher Art, seelischer Art, die sind manchmal noch schlimmer, Krankheiten, das Leiden unter Ungerechtigkeit, Verfolgung, unter Arbeitslosigkeit, Armut, unter Chaos, Kriegen, Katastrophen, dem Tod. Paulus hat ja auch Leiden im Blick, die Christen wegen ihres Glaubens zu erdulden haben. Das war für die ersten Christen Alltags, gehörte dazu. Für viele Christen heute auch, in den Ländern, wo der Islam herrscht, Kommunismus, wir haben vorhin drüber gebetet, das ist gut. Der Druck nimmt auch bei uns zu, wer wach ist, registriert das, unter demokratischem Vorzeichen und sehr sanft, aber umso gemeiner am Ende. Aber es geht ja noch sehr viel tiefer und weiter. Die Welt, so schön sie ist, das Paradies ist sie nicht mehr, das haben wir nicht mehr. Doch eher ein Wartesaal, in dem die gesamte Schöpfung mit sehnsüchtigem Verlangen wartet, sagt Paulus. Weil sie der Vergänglichkeit unterworfen ist, man kann auch übersetzen der Sinnlosigkeit. Da ist so vieles vergeblich, umsonst, zwecklos, da ist so viel Ohnmacht. Da wird so viel vereitelt und vernichtet. Wie viel sinnloses Sterben gibt es da bei Pflanzen und Tieren und Menschen? Die ganze Schöpfung seufzt, stöhnt, liegt in Wehen, in Schmerzen, schreibt Paulus. Wenn wir Augen und Ohren dafür hätten, wir würden vielleicht die kranken Bäume seufzen hören oder die zerstörte und vergiftete Umwelt, die um ihr Leben kämpft oder die ungezählten Tiere in den Massenzuchtanlagen. Vielleicht auch die Tiere in freier Wildbahn, die fürchten, dass sie irgendwie Beute werden von dem größeren Tier. Ich stelle mir es nicht so toll vor, als potenzielles Futter zu leben und durch die Botanik zu hasten. Sie alle können nichts für ihr Leiden. Ohne ihren Willen, der Vergänglichkeit unterworfen. Der Mensch hat sie dorthin gebracht. Der Mensch, der durch sein Versagen der Vergänglichkeit verfallen ist und nun alles aus allem noch schnell rausholen muss und dann alles wie in diesen Strudel hineinreißt. Und vorher deutet die Bibel an, gerade in der unsichtbaren Welt, diesen Sündenfall, diesen Abfall von Gott gegeben. Und dann haben diese Mächte mit Erfolg versucht, den Menschen dort reinzuziehen. Jetzt zieht der Mensch alles andere, die ganze Schöpfung auch noch dort hinein. So hängt es zusammen. Vergänglichkeit, die einem so sinnlos vorkommen kann oder alles sinnlos machen kann am Ende. Die Welt ein Wartesaal. Und nun die Christen. Nein, die sind nicht darüber erhaben. Die schweben nicht wie die lieben Engel über dem Allen und sind da ganz unberührt und unbetroffen davon, sondern die Christen sind mittendrin in dieser Vergänglichkeit. Und von diesen Leiden und der scheinbaren Sinnlosigkeit zunächst genauso mit betroffen. Paulus schreibt, auch wir selbst, da meint er sich und die Mitchristen, die Geisterfüllten, die wir den Geist schon haben, das Angeld, wir seufzen in uns selber und warten. Christen warten zum Beispiel auf die Erlösung ihres Leibes, die haben sie noch nicht. Manchmal macht der Body halt doch Probleme und Schmerzen und Kummer. Und wir kriegen es nicht so schnell gelöst, wie wir das gerne möchten, wie es die Ärzte möchten, wie wir es im Gebet möchten. Das ist so eine erste Gruppe von Stichworten, die Paulus hier nennt. Geht alles um das Thema Vergänglichkeit, Leiden und so weiter. Ich habe jetzt genug davon geredet. Im Wartezimmer wartet man ja nun auch auf etwas, sonst würde man da nie reingehen. Und so kreist eine zweite Gruppe von Stichworten um das Positive, worauf alles wartet. Ich möchte das Ganze überschreiben, oder man kann dieses Römer 8 überschreiben, vielleicht so zwischen Vergänglichkeit und Herrlichkeit, zwischen Vergänglichkeit und Herrlichkeit. Was wird kommen? Was dürfen wir erwarten? Wonach dürfen wir uns sehnen? Paulus sagt Herrlichkeit. Herrlichkeit wird kommen. Sie wird hervortreten, man sieht sie jetzt noch nicht, sie ist jetzt noch verborgen, aber sie wird hervortreten. Alle werden sehen und sie soll an uns offenbart werden, nicht irgendwo anders, an uns. Herrlichkeit, Doxa im Griechischen, wer ein Wörterbuch hat, findet dort Ruhm, Ansehen, Ehre, Anerkennung, Wertschätzung, Pracht, Glanz, Schmuck, herrliches Aussehen, göttliche Ausstrahlung, göttlicher Lichtglanz, meint alles dieses Wort Herrlichkeit, man kann es kaum richtig übersetzen. Weiß nicht, wann ihr von Herrlichkeit redet. Ich manchmal im Urlaub, so wenn ich in den Bergen bin und so eine herrliche Landschaft sehe. Oder Frauen geraten ins Schwärmen von einer herrlichen Blütenpracht, Blumenpracht. Oder wenn man so ein Prachtschloss bestaunt mit seiner Architektur und seinem vielen Gold und Kristall und so herrlich. Habt ihr das schon mal von den Menschen gesagt? Herrlich? Oder von der Gemeinde? Herrlich, wie sie alle da sitzen? Wahrscheinlich nicht so oft. Aber man wird dieses Wort Herrlichkeit, herrlich, einmal für die Gläubigen verwenden. Dann, wenn Gottes Schönheit und wenn Gottes Kraft aus ihnen wieder herausleuchten wird, herausstrahlen wird, wenn Gott in ihnen sichtbar wird, diese Schönheit, diese Strahlung Gottes, wo die Schöpfung nur ein schwaches Abbild ist, das kann man fast nicht vergleichen. Aus den Gläubigen wird's herausstrahlen. Das wird zu sehen sein, wenn Gott am Ziel ist, wenn seine Kinder ans Ziel gekommen sind. Paulus schreibt hier von den Söhnen Gottes. Luther übersetzt es gar nicht so richtig, aber meint Luther hier schon, den ich hier habe, ist genug überarbeitet. Söhne Gottes, davon redet die Bibel, wenn sie die Nähe der Kinder Gottes zu Jesus ausdrücken will, dass sie Jesus ganz ähnlich sind, ganz nah dran sind, in diese Stellung hineinkommen, die Jesus hat, Söhne Gottes. Das ist jetzt noch verborgen. Also man sieht den Kindern Gottes noch überhaupt nicht an, was Gott in sie hineingelegt hat. und was er mit ihnen vorhat. Die sind jetzt oft die Letzten. Aber sie werden einmal die Ersten sein in der gesamten Schöpfung. Und die gesamte Schöpfung wartet darauf, dass das kommt. Es wird kommen. Gott wird es tun. Und nicht nur mit uns, die ganze Schöpfung wird frei werden von der Sklaverei der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Anders übersetzt, die ganze geschaffene Welt wird befreit werden von ihrer Versklavung an die Vergänglichkeit, die alles verdirbt, die alles in den Untergang zieht. Sie wird befreit werden und Anteil an dieser strahlenden Freiheit der Kinder Gottes haben. Wir können uns kaum ausmalen, was das für die Schöpfung einmal bedeuten wird. Aber wir haben Großes und Herrliches zu erwarten. Wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes, schreibt Paulus. Interessant, die Erlösung unseres Leibes, nicht die Erlösung vom Leib, wie die alten Griechen immer gelehrt haben. Die sagten, mit dem Tod bin ich endlich den ollen Körper los, diesen alten Madensack, und dann lebt meine edle Seele weiter, sie steigt aus diesem Gefängnis des Körpers und kann sich endlich ohne den Körper frei entfalten und zum Zuge kommen. Nein, so edel ist die Seele erstens gar nicht, wie die Griechen dachten. Sieht die Bibel anders. Und so oll ist der Körper auch nicht, wie die Griechen dachten, sieht Gott auch anders. Und er hat noch was ganz anderes mit dem Körper vor. Nämlich dasselbe wie mit dem Körper von Jesus. Er wird ihn so verwandeln, dass da keine Krankheit mehr ist und keine Schmerzen mehr und kein Tod mehr. Es wird wirklich alles neu. Kein Arzt kann uns so rund erneuern, wie Gott es einmal tun wird. Und weil Gott auch den Körper erlösen wird und Herrliches mit ihm vorhat, deshalb gebührt auch dem Körper aller Respekt und aller Aufmerksamkeit im Leben und im Sterben und darüber hinaus. Und in dieser Wertschätzung des Körpers, in dieser Hoffnung auch für den Leib, haben sich die ersten Christen radikal von ihrer Umwelt unterschieden. Radikal. Übrigens bis dahin, dass sie im Gegensatz zur damaligen Sitte sich für die Erdbestattung entschieden haben, also Erdbestattung wieder eingeführt haben. Die haben alle ihre Toten verbrannt. Die sagten, nein, der Körper sei ein Same, der gehört in die Erde. Und dann, wenn dieser große Engel kommt mit dem großen Schofar und dort mal reintutet, dann wird da plötzlich was aufgehen und auferstehen. Da warten wir drauf und das drücken wir auch aus, wie wir unsere Toten beerdigen. Gott hat mit dem Körper noch etwas vor. Zwischen Vergänglichkeit und Herrlichkeit. Wir sind in diese vergängliche Welt mit ihren Leiden eingebunden. Aber Gott hat eine überwältigende Zukunft in petto. Was heißt das jetzt für uns, dieses Zwischen? Wenn wir beides ernst nehmen, die Vergänglichkeit und die zukünftige Herrlichkeit, dann sind zwei Dinge ausgeschlossen.
Hallo? Ja.
Nämlich Depression und Schwärmerei. Ein Mensch mit glänzenden Aussichten hat keinen Grund mehr zur Depression. Und der vergängliche Mensch hat keinen Grund zur Schwärmerei. Natürlich gibt es Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, weil die Vergänglichkeit und die Sinnlosigkeit an ihren Gedanken und Gefühlen nagt. Und manchmal kann einen das richtig überfallen und in die Tiefe ziehen und man kommt dort nicht wieder raus. Hat manchmal auch was zu tun mit dem Gehirn und gewissen Botenstoffen, die da unterwegs sind im Gehirn, und manchmal ist das nicht in der Balance. Manchmal muss man das einfach auch ertragen und dadurch und muss es auch die Umgebung ertragen. Man kann das nicht immer gleich wegbeten. Lest mal Johannes Fatius oder sein Zeugnis, wie lange er da drin war und alle geistlichen Größen der Welt haben gebetet, ohne Wirkung, bis Gott sagt, und jetzt hole ich dich raus. Aber wenn Gott so viel vorhat und wenn wir das verinnerlicht haben, wenn wir Römer 8 verinnerlicht haben, Man sollte es auswendig kennen, man sollte es inwendig kennen, dass wir darin leben, dass wir diese Hoffnung in uns aufbauen. Dann ist das der beste Schutz gegen Depressionen überhaupt, dass wir, wenn wir gesund sind, diese Dinge wirklich in unserem Denken klar machen, in unserem Herzen verankern, was Gott vorhat. Dass wir Römer 8 in uns tragen. Das andere gibt es auch, Menschen, die den Kontakt zur irdischen Wirklichkeit verloren haben und denen es an Nüchternheit und klarem Denken fehlt. Die vielleicht denken, sie sind schon im Himmel und sie sind schon perfekt und sehen alles perfekt. Ich erlebe manchmal Menschen, die sagen, wenn ich den Herrn höre, weiß ich genau, dass das stimmt, dann muss ich gar keinen fragen, das ist alles sonnenklar und ich mache das dann. Als wären sie schon so im Himmel, wo alles 100% klar ist. Nein, wir haben noch diese irdischen Gefäße, die mengen sich da kräftig mit rein und den eigenen Wunsch und das Reden des Geistes, das zu unterscheiden, ist gar nicht so einfach. Und wenn wir da abheben, wenn wir da nicht auch im Leib Christi verankert sind und nochmal fragen, du, kann das stimmen und hast du die Bestätigung, dann zischen wir irgendwo ab. Und das kann sich steigern bis in den religiösen Wahn, dass man sich selber mit Elia oder Jesus verwechselt oder sonst was. Genauso krankhaft am Ende. Vergänglichkeit, auch dass man mal sein eigenes Alter annimmt. Mit 77 wird man keine Bäume mehr ausreißen. Da sollte man sich schon ein bisschen auf den Umzug vorbereiten, eine Etage höher. Und manches vielleicht auch abgeben können oder die nächste Generation segnen und alles hineingeben, was man kann und ein Gebet dahinter stehen und so. Aber das annehmen, auch die Vergänglichkeit und diesen Punkt zum Beispiel. Vergänglichkeit, zwischen Vergänglichkeit und Herrlichkeit. Wir stehen dazwischen und ich sag mal, Depression wie Schwärmerei zeigen unsere Erlösungsbedürftigkeit. Dann müssen wir von beiden Dingen geheilt werden und brauchen das. Zwischen Vergänglichkeit und Herrlichkeit, was haben wir da jetzt in diesem Zwischen? Wir haben erstens diesen Vergleich mit der Zukunft. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll oder die im Begriff steht, enthüllt zu werden, wörtlicher. Zu Deutsch, so hart die Zeiten jetzt sein können, eigentlich kann man sie gar nicht vergleichen mit den kommenden guten Zeiten. Sie sind ihnen gegenüber eigentlich nichts. Das, was kommt, wiegt alles, was uns jetzt an Leiden belasten kann, mehr als auf. Natürlich gibt es diese tiefen Zeiten, es gibt Leiden, die man kaum tragen kann. Aber was Gott im Begriff ist zu tun und zu geben, das Positive, das ist noch viel schwergewichtiger, sagte Paulus, hat viel größeres Gewicht. Und er war mit schwersten Leiden vertraut. Er konnte sie kapitelweise aufzählen, 2. Korinther 11 oder so. Lest mal nach, was da steht. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Damit sind diese Leiden wenigstens erstmal relativiert. Bitte denk nicht, das ist das Letzte und das bleibt immer so und das ist das, wo du dich nur noch drum drehen musst und kreisen musst. Es gibt viel Wichtigeres noch, viel Größeres noch, was Gott geben wird. Sie ist relativ. Und vielleicht bekommen so Leiden sogar ein Stück Sinn auch. Also keine Frau würde ins Krankenhaus gehen, um mal richtig Bauchschmerzen zu haben, schätze ich. Aber sie nimmt Wehen auf sich, um ihr Kind zur Welt zu bringen. Es gibt an den Wehen und Schmerzen nichts zu beschönigen. Aber die Freude über das Kind wiegt das mehr als auf. Und unsere Leiden, ja die Leiden der Schöpfung, sind so etwas wie Geburtswehen, schreibt Paulus hier. Wehen, da wird etwas noch geboren und da muss man aber erstmal noch durch. Aber das, was Gott mit seinen Leuten vorhat, wiegt das zig Millionenfach auf, was wir jetzt durchmachen müssen. Und wer das bedenkt, wer das begriffen hat, wer das in Betracht zieht, wer das anerkennt, wer an dieser Logik lebt, wer das in Rechnung stellt. Im Griechischen steht hier logizomai, das versteht ihr fast, hat was mit logisch zu tun. Also logisch bedenken, in Rechnung stellen. Wer das macht, der kann Leiden ganz anders bewältigen oder auch bewusst in Kauf nehmen als Christ. Ich nehme Nachteile und Druck und Verfolgung auf mich, weil ich weiß, es lohnt sich, egal was ich jetzt durchmache. Und wenn die mich alle auslachen und wenn die mich bestrafen und was so ist. Es lohnt sich. Ich bekomme ein Vielfaches zurück von Gott und ich werde den Preis völlig vergessen, den ich hier bezahlt habe. Dann schreibt ihr von Hoffnung, klar. Hoffnung ist das, was uns immer antreibt, merken wir oft gar nicht. Aber Hoffnung motiviert uns an ganz vielen Stellen. Kein Schüler würde sich in die Schule setzen und lernen, wenn er nicht die Hoffnung hätte, irgendwann bringt mir das was und ich krieg vielleicht eine Stelle oder so. Keiner würde arbeiten gehen, wenn er nicht wüsste, ich krieg am Ende Lohn und ich kann mir davon was kaufen. Keiner würde sich ein Haus bauen, wenn er nicht die Hoffnung hätte, da kann ich mal drin wohnen und dann fühle ich mich wohl drin. Keiner würde sich auf Menschen einlassen und ihn vielleicht heiraten, wenn er nicht die Hoffnung hätte, das wird was richtig Gutes. Man hat es ja noch nicht gleich, sondern wir tun ganz vieles auf Hoffnung. Und wenn wir das einbeziehen in unser Leben, was Gott vorhat mit uns, was er tun wird mit uns, dann gibt es einen kräftigen Schub nach vorn. Dann geben wir nicht auf, bis wir am Ziel sind, auch wenn wir hier keinen Dank kriegen, vielleicht noch einen Tritt in den Hintern, lass ihn dir geben. Gott hat was anderes noch vor und lass dich da nicht entmutigen, gib die Hoffnung nicht auf, leb da drin und mach deine Sachen weiter, die dir klar sind von Gott. Nein, wir haben noch nicht alles als Christen, aber die Betonung liegt als auf dem noch nicht. Wir sind auf dem Weg, es zu bekommen. Wir sehen noch nicht alles erfüllt, was Gott versprochen hat, das ist so. Wenn wir alles erfüllt hätten, dann brauchten wir auf nichts mehr hoffen, also dann wäre die Hoffnung überflüssig. Es sind Dinge offen in unserem Leben, die wir auch nicht beantworten können manchmal, wo wir nicht wissen, warum und wieso geht es jetzt hier nicht weiter. Hoffnung, sagt Paulus, Hoffnung. Wir sind auf Hoffnung gerettet. Und mit dieser Spannung, wir sind gerettet, aber auf Hoffnung, ist eine Spannung. Wir sind schon, aber ist noch nicht alles da. Wir haben noch zu hoffen. Hängt ein drittes Stichwort zusammen, das ich noch ein bisschen beleuchten möchte. Er sagt, als Kinder Gottes haben wir die Erstlingsgabe des Geistes. Das ist ein interessantes Wort. Die Erstlingsgabe des Geistes. Man kann auch übersetzen das Angeld des Geistes oder die erste Teilzahlung. Was heißt das? Eine Teilzahlung bedeutet, der Rest kommt noch. Und zwar garantiert. Die Erstlingsgabe des Geistes heißt, durch Gottes Geist wohnt schon etwas von Gottes herrlicher Zukunft, von Gottes Herrlichkeit in uns. Wir haben schon einen Vorgeschmack davon. Das ist schon ein kleines Stück Realität geworden in uns. Ein kleines Stück, immerhin. Also noch nicht das Ganze. Und wenn dir das, was ich über Herrlichkeit gesagt habe, über die Zukunft Gottes, über all diese Dinge, wie eine Utopie erscheint oder wie ein Märchen, so unwirklich, vielleicht frommer Wunsch, aber spinnt ihr, seid ihr abgedreht oder so, nie Realität, dann hat es eine ziemlich eindeutige Ursache, meiner Meinung nach. Die Ursache kann dann eigentlich nur sein, dass die erste Teilzahlung bei dir noch nicht angekommen ist. Also, dass du deshalb nicht glauben kannst, dass der Rest wirklich kommt. Weil du es noch nicht im Herzen hast. Vielleicht kennst du Gottes Wort, liebst es, hast es als Theorien, gibst dir alle Mühe. Aber die Wirklichkeit dahinter, das ist noch nicht in dir drin. Gottes Geist. Und dann müssten wir darüber vielleicht mal reden oder beten. Wer den Geist hat, der hat lebendige Hoffnung. Er hat die Anzahlung. Ich sag mal, er riecht schon den Duft aus der Küche, er riecht es schon. Und dann weiß er nicht, das Essen kommt, das ist schon, das brutzelt schon. Ich muss noch ein bisschen Geduld aufbringen. Wir warten in Geduld, schreibt Paulus, genau hier. Ich muss Geduld warten, bis das gute Essen endlich fertig ist. Aber ich rieche doch schon, da weiß ich doch, dass es kommt. Das ist doch Realität, auch wenn der Duft noch nicht mich satt macht, sondern noch mehr Appetit macht. Erstlingsgabe des Geistes heißt auch, von Gottes Kraft ist etwas in mir. Der Epheser Kapitel 1 schreibt Paulus mal, die Kraft, mit der Gott Jesus aus den Toten herausgeholt hat, die ist in uns, den Gläubigen. Ich kann mir immer noch nicht richtig vorstellen, was das heißt. Ich ahne nur, das sind ungeahnte Ressourcen, die jetzt schon in uns drin sind. Schon durch diese Teilzahlung, durch diese Erstlingsgabe des Geistes, wir sind nicht nur auf unsere eigenen natürlichen Kräfte und Möglichkeiten angewiesen. Es ist viel mehr in uns, was wir nutzen dürfen, worauf wir zurückgreifen können. Kraft Gottes. Erstlingsgabe des Heiligen Geistes bedeutet Gegenwart Gottes. Also wir müssen nicht erst auf den Himmel warten, das wird noch schöner, ist klar, wo wir dann vor Gott direkt sind, aber wir können jetzt schon vor den Thron Gottes treten und im Lobpreis habt ihr es vielleicht gemerkt, wie Gott auch da war und dass wir vor ihm waren. Es hängt aber mit dem Geist Gottes zusammen, nicht mit dem Soundtier von. Ja? Ich kann jetzt schon zu Gott kommen, von ihm hören, empfangen, nehmen, mich von ihm prägen lassen. Ein Riesenvorrecht, dass dieser Austausch zwischen Gott und uns da ist, ihn kennenlernen darf. Erstlingsgabe des Geistes heißt, es sind auch jetzt schon Heilungen in der Kraft des Geistes möglich. Auch wenn die endgültige und vollkommene und für immer anhaltende Heilung, die Erlösung des Leibes, erst in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit Gottes stattfindet. Das müssen wir wissen. Aber eine Anzahlung gibt es jetzt schon. Ich darf jetzt schon etwas von dem Heil und der Heilung empfangen, die einmal vollkommen mir gehören wird. Und deshalb hat Jesus Kranke geheilt. Und deshalb hat er der Gemeinde einen Heilungsauftrag gegeben. Und deshalb ermutigt die Schrift, um Heilung zu beten und die Kranken mit Öl zu salben und was man da alle machen kann. Und ich sage, in Nüchternheit und in großer Hoffnung, in beidem, in beidem. Ich sage gern, Gott heilt jedes seiner Kinder, spätestens in der Ewigkeit. Und dieser Zusatz ist wichtig. Das heißt aber, ich gehe immer auf Heilung zu. Und ich bete auch dafür. Selbst wenn sie erst später, vielleicht erst in der Ewigkeit, verwirklicht wird und kommt. Wir klären hier nicht alle Fragen an dieser Stelle. Aber Gott heilt jedes seiner Kinder, spätestens in der Ewigkeit. Wir dürfen ihn jetzt schon darum bitten und wir dürfen lernen, wie man in Vollmacht um Heilung betet. Und da sind wir noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, sondern ganz am Anfang. Also da sind noch ganz viele Reserven, meiner Ansicht nach. Aber wenn Gott unser Gebet jetzt nicht erhört, wird er es später erhören, bei allen seinen Kindern. Bitte bleibt hier voll Hoffnung, aber auch nüchtern und bleibt hier in der Balance. Man kann es nach beiden Seiten übertreiben. Die einen sagen, Gott heilt gar nicht mehr und es ist alles vorbei. Und die anderen sagen, Gott heilt jeden jetzt sofort und wer nicht geheilt ist, der glaubt nicht und so ein Unsinn. Nein, die Erlösung des Leibes ist endgültig, kommt erst noch. Bitte bleibt hier in der Balance. Wir haben die Anzahlung, die Teilzahlung da, die dürfen wir nutzen, darin dürfen wir leben und uns freuen. Da ist viel mehr drin, als wir nutzen im Augenblick. Aber wir haben auch noch nicht alles, es bleiben Dinge offen. Sie bleiben offen. Auch für den geistlichsten Christen. Erstlingsgabe des Geistes heißt, Gott macht mich neu. Ich habe ein neues Leben durch Gottes Geist. Auch wenn ich noch darauf warte, dass Gott alles neu macht. Er macht bei mir viel zu langsam. Aber es beginnt. Es ist ein Prozess. Und wir brauchen Geduld. Mit uns selber und mit den anderen. Also wir werden ja nicht fertig, nicht perfekt, aber es geht voran. Neues Leben. Das heißt praktisch, wo sich das Alte zeigt und das Kreuz damit ablegen, dort liegen lassen. Und neu, Heiliger Geist, gib mir jetzt das Neue, dass ich es anders machen kann. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Vergebung, Alte weg und das Neue, Neues her. Anzahlung des Geistes. Von Gottes Geist empfangen. Und Gott wird zum Ziel kommen, mit dir und mit mir. Das hat er versprochen. Wir haben es schriftlich in seinem Wort. Und nun kommt noch der Geist Gottes dazu, der das sozusagen mündlich sagt im Herzen. Diese Anzahlung des Geistes. Er sagt mir mündlich, ja, Gott kommt mit dir im Ziel. Ich bin schon da. Ich mache es praktisch. Ich bin schon da, der Rest kommt auch noch. Die Anzahlung bin ich und die birgt für den Rest. Sei zuversichtlich. Zwischen Vergänglichkeit und Herrlichkeit. Wir leben in diesem Zwischen und müssen sehen, dass wir nicht zu beiden Seiten daraus fallen. Die Vergänglichkeit und was damit zusammenhängt, betrifft mich noch. Ja. Aber das alles ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die sich entfalten wird. Und das hilft mir, die Dinge jetzt zu bewältigen, zumal ich voller Hoffnung sein darf. Diese Hoffnung ist ganz begründet, die ist ganz realistisch, die ist garantiert, weil ich die Einzahlung schon habe durch Gottes Geist. Die Welt ein Wartezimmer, ja. Aber ich erwarte nicht so einen Folterknecht im weißen Kittel, dem es mehr um seine Fußballsendung als um meine Zahnfüllung geht, sondern ich erwarte Jesus, der Folter und Kreuz auf sich genommen hat, um mich und dich vollkommen zu erlösen. Vollkommen zu erlösen. Er wird die ganze Welt erneuern und fängt damit schon an, durch das Wirken seines Geistes jetzt, zwischen Vergänglichkeit und Herrlichkeit. Gott segne euch.